Liebe Gemeinde, wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet. Wo steht's? Wer weiß es? Franz Josef ist nicht da, der wüsste es. Ich mache es euch ein bisschen leichter. Neues Testament oder Altes Testament?
Neues.
Neues Testament.
Wenn du schon so sagst, dann Altes.
Altes Testament. Es ist genau so. Im ersten Moment denkt man doch, das ist Neues Testament, oder? Das ist Neues Testament, das ist Ostern. Aber es steht tatsächlich im Alten. Psalm 68, Vers 21. Und deswegen sollte es uns auch nicht wundern, liebe Schwestern und Brüder, wenn der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Ostersonntag auch im Alten Testament steht. Weil unser Gott ist ein lebendiger Gott und ein Gott, der lebendig macht. Das ist die frohe Botschaft, die sich schon durch die ganze Bibel zieht. Von Anfang an ist es so, dass der Weg Gottes mit seinen Menschen ins Leben führt. Das gilt immer, auch dann, wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. Gottes Wege führen uns ins Leben, auch wenn es für uns so aussieht, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Aber Gottes Weg mit seinen Menschen endet nicht im Tod. Gottes Weg führt durch den Tod hindurch zu neuem Leben. Gott macht lebendig. Das gilt. Auch wenn der Tod immer wieder in unserer Welt und in unserem Leben zu triumphieren scheint. Deshalb feiern wir Ostern, auf und gerade angesichts all der vielen Karfreitage in unserer Welt. Gott macht lebendig. Und das haben Menschen schon lange vor dem Leiden und Sterben von Jesus geglaubt und erlebt. Das war ihr Trost und ihre Zuversicht. Daraus haben sie Kraft geschöpft, um ihr Leben zu bewältigen. Und diese Geschichten und diese Erfahrungen sind uns aufgeschrieben in der Bibel noch und noch. Zum Beispiel in den Psalmen, wie wir eben gehört haben. Bekenntnisse zu dem lebendigen Gott, der lebendig macht. Wenn es ihnen ans Leben ging, den Menschen des alten Bundes, dann haben sie Gott um Hilfe angefleht. In ganz konkreten Situationen. Vom Tod bedroht durch andere Menschen, zutiefst verletzt in ihrer Seele von anderen Menschen, missachtet in ihrer Würde, ausgestoßen aus der Gemeinschaft, am Ende ihrer Kräfte und Möglichkeiten. Da haben sie Gott um Hilfe angefleht und ihnen wurde Leben geschenkt. Ganz konkret, Bewahrung vor dem Tod. Auferstehung aus dem sozialen Tod. Denn Leben, liebe Schwestern und Brüder, das ist für die Menschen des alten Bundes Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit Menschen. Ohne Angst und Not, in Frieden und Geborgenheit, anerkannt und angenommen. Das ist es, was die Bibel Frieden nennt. Shalom. Gott muss ihn schenken und er tut es. Heil und Segen, Leben. Und so eine quasi Ostererfahrung vor Ostern ist nun auch der Predigtext für heute. Ein Lied über den Sieg Gottes in dieser Welt. Ein Lobgesang von einer Frau, Hanna. Aufgeschrieben im zweiten Buch Samuel, Kapitel 2. Und ich lese die Verse 1 bis 2 und 6 bis 8. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde. Denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn. Diese Hanna ist eine Ehefrau, verheiratet mit einem Mann namens Elkana. Aber wie das damals üblich war, ist sie nicht die einzige. Da gibt es noch eine andere Ehefrau. Peninna heißt die. Und diese Peninna hat Kinder. Dafür sind Frauen schließlich da. Verzeiht, wenn ich das so platt sage. Aber das ist ja auch in unserer Kultur noch nicht so lange her, dass Frauen um ihrer Selbstwillen geschätzt werden. Das ist noch nicht so lange so. Das ist noch nicht so lange so, dass Frauen um ihrer Selbstwillen geschätzt werden. Gestern habe ich mir was angeguckt über Heinrich VIII. Von England. Und er hat zumindest einige seiner Frauen wirklich geliebt. Aber wenn sie ihm keine Kinder schenken, und das meint natürlich Söhne, weil Thronfolger, dann mussten sie halt weg. Weil wozu sind Frauen da, selbst Königinnen, ne? Damit sie Söhne in die Welt setzen. Und wenn das nicht so ist, ihr kennt die Geschichten ja von Heinrich VIII. Damals in Israel war es nicht unbedingt der Mann, der unter der Unfruchtbarkeit seiner Frau litt. Weil der konnte sich damals ja durchaus eine andere nehmen, ohne die eine zu verstoßen oder gar umzubringen. Und wir lesen, dass Elkana seine Frau Hanna lieb hatte. Er hatte die Hanna lieb, auch wenn sie ihm keine Kinder geschenkt hat. Aber die Hanna war unglücklich, todunglücklich, darüber, dass sie eben keine Kinder mit Elkana haben konnte. Und da mag der Elkana seine Frau trotzdem noch so geliebt haben, die Gemeinschaft hat sie bestimmt schief angesehen. Die Gemeinschaft hat sie schief angesehen. Mit der stimmt was nicht. Vorsicht könnte ansteckend sein. Vielleicht ein Fluch, eine Sünde. Und dann ist da ja noch die Peninna, die Mitehefrau, die sich freut, dass sie Kinder hat. Und das lässt sie die Hanna auch deutlich spüren und kränkt sie, wo sie kann. Und so stirbt die Hanna quasi einen sozialen Tod. Ausgegrenzt, verachtet. Und da fleht sie zu Gott. Und der schenkt ihr einen Sohn, Samuel. Und dann singt sie dieses Loblied auf Gott, das wir gerade gehört haben, in Auszügen. Ein Auferstehungslied. Ein Lied neuen Lebens für sie, die im Schatten des Todes saß. Sie singt von der Freude darüber, dass sie wieder geachtet wird. Dass sie wieder ein anerkanntes Glied der Gemeinschaft ist. Plötzlich sind wieder alle freundlich zu ihr. Laden sie ein. Vor allem aber singt sie von Gott, dem lebendigen Gott, der Wunder tut und Leben schenkt, wo eigentlich nichts mehr zu hoffen war. Und wenn wir dieses Lied der Hanna als Christen lesen oder hören, dann hören und sehen wir aber noch mehr. Wir sehen da auch die Auferstehung von Jesus, wie durch ein Transparent schauen wir hindurch und dahinter und wissen, dass in Jesu Auferstehung noch viel mehr geschehen ist, als nur das, was in diesem Leben geschieht. Wenn wir Hannas Lied im Licht der Auferstehung von Jesus lesen, dann glauben wir, dass Gott das allen Menschen schenken will. Alle sollen es erfahren, dass der Tod endgültig besiegt ist. Endgültig und ein für allemal. Und deshalb will ich zwei Ostergedanken aus Hannas Lied hervorheben. Der erste Gedanke: Im Ende liegt der neue Anfang. Schon Hanna bekennt in ihrem Lied, dass Gott der Herr ist über Leben und Tod. Auch über den Tod im Leben sozusagen. Ganz egal, in welcher Gestalt er eintritt. Ob Kinderlosigkeit oder Armut, ob Schwäche oder Erniedrigung, ob Feindseligkeit oder Ausgrenzung. All diese Mächte sind begrenzt und entmachtet. Denn Gott allein ist Gott, der tötet und lebendig macht, hinabführt zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. So singt Hannah voller Überzeugung und wir dürfen noch überzeugter darin einstimmen, denn wir kennen den auferstandenen Jesus. Und nun lesen wir diese Worte auch von Jesus her. Und da sehen wir nicht, dass eine Gruppe gegen die andere ausgespielt wird. Die einen sind reich, die anderen sind arm. Die einen werden erhöht, die anderen werden erniedrigt. Sondern das geschieht ja in ein und demselben Leben. Das ist ja das, was die Hannah selber bei sich erlebt hat. Ganz nach unten und dann erhoben von Gott. Und genauso hat es doch auch Jesus erlebt. Er ist ja durch den Tod zum Leben. Er ist ja durch Verachtung zu Ehre. Und so wird es auch uns ergehen. Leiden bleibt uns nicht erspart. Und sterben müssen wir alle einmal. Aber da hindurch führt der Weg zum Heil. Denn das Ziel aller Wege Gottes ist und bleibt das Leben. Wenn Gott erniedrigt und tötet, dann nur um letztendlich zu erhöhen und zum unzerstörbaren Leben aufzuwecken. Und wir feiern Ostern nur dann richtig als einen neuen Anfang, wenn wir uns zum Ende aller unserer Möglichkeiten bekennen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Nur wenn wir aufhören, uns selbst am Leben zu halten, sozusagen, ans Leben zu klammern mit aller Gewalt, nur wenn wir loslassen, wird Gott uns sein Leben geben können. Nur leere Hände kann Gott füllen. Der neue Anfang durch Gott, der bedingt das Ende aller unserer Möglichkeiten. Mit unserer Macht ist nichts getan. So erlebt es Hannah mit Samuel. So lebt es Jesus uns vor in seinem Weg zum Kreuz für uns. So gibt Gott ihm Recht in der Auferweckung. Und so sollen auch wir es erleben, liebe Schwestern und Brüder. Die Mitte unserer Nacht ist der Anfang von Gottes neuem Tag. Und das gilt auch für all die kleinen, neuen Anfänge und Durchbrüche in unserem Leben vor dem Tod, die Gott uns heute schon schenkt. Aber es gilt noch viel mehr für den großen neuen Anfang, den Gott uns schenken wird durch unseren Tod hindurch. Und das ist der Grund zum Feiern heute. Gott schenkt auch uns neues und unzerstörbares Leben in seinem Reich. In unserem Ende liegt Gottes neuer Anfang. Das war der erste Gedanke. Und nun der zweite. Diese Freude über den neuen Anfang lenkt unseren Blick auf Gottes Gerechtigkeit für diese Erde. Gerade wir Frommen können das von Hannah lernen, dass es nicht genug ist, wenn wir uns über unser persönliches Heil freuen und die Welt darüber zum Teufel gehen lassen. Übrigens haben das unsere frommen Vorfahren auch ganz und gar nicht getan. Gerade die Pietisten, die Frommen, haben in dieser Welt etwas bewegt und verändert, worüber wir heute noch staunen können. Weil die das noch klar wussten und auch zusammenhielten wie Hannah, die da singt, der Herr hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche. Die soziale Frage, sag ich mal, ist immer auch eine Frage für Gott und darum immer auch eine Frage für seine Gemeinde. Wer an den gerechten Gott glaubt, der kann sich nicht abfinden mit Ungerechtigkeiten in der Welt. Und der wird's auch nicht. Weil Gott selbst das nicht tut, liebe Schwestern und Brüder, wie die ganze Bibel bezeugt. Hier eben in den Worten der Hanna. Gott hebt den Dürftigen aus dem Dreck und gibt ihm Ehre. Gott bringt Gerechtigkeit in eine Welt, in der Arme von Reichen unterdrückt und ausgebeutet werden. Genauso besingt später auch eine andere Frau der Bibel, nämlich Maria, die Mutter unseres Herrn Jesus. Wie singt sie? Der Herr stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Lukas 1, Vers 52 folgende. Auch mit dem Kommen von Jesus bleibt Gott sich treu und mahnt uns zum Recht und zur Gerechtigkeit. Heute unter uns. Gottes Gerechtigkeit, liebe Schwestern und Brüder, ist nie nur Innerlichkeit. Nie nur Innerlichkeit. Gottes Gerechtigkeit ist immer sozial. Gerechtigkeit. Jemand hat es übersetzt als Gemeinschaftstreue. Was ist Gottes Gerechtigkeit? Es ist Gemeinschaftstreue, dass Gott sein Verhältnis zu den erwählten Menschen hält und füllt. Und dann ist unsere Gerechtigkeit vergleichbar. Es ist immer ein Miteinander. Wenn wir Gerechtigkeit leben, ist es immer ein Miteinander, kein Gegeneinander und schon gar kein für sich allein. Das geht gar nicht. Deshalb kann man ja auch nicht für sich allein Christ sein, was ich ja auch immer wieder sage, ihr wisst es. Warum geht das nicht? Es geht nicht, weil wir es mit dem Gott zu tun haben, der gerecht ist und in sich Gemeinschaft. Zum Christsein gehören immer mindestens drei dazu. Ich und Gott und meine Mitmenschen. Ich gebe zu, das Dritte ist oft das Schwierigste. Aber wir können es nicht auseinanderreißen. Und dafür schärfen uns die Worte der Hanna die Augen und die Worte von Maria ebenso. Wir können uns nicht freuen über die Auferweckung von Jesus und nicht gleichzeitig diese Freude umsetzen in Lebenszeichen heute und seien sie noch so klein. Und wer immer arm und bedrängt ist, dem stehen wir zur Seite im Namen Gottes. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine lebendige Hoffnung auf das Leben nach dem Tod und für das Leben vor dem Tod. Und wir bezeugen diese Hoffnung in unserem ganzen Leben, mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir tun. Und das nennen wir Nachfolge Jesu. Denn Jesus hat uns das vorgemacht und wir machen es ihm nur nach. Botschafter an Christi Stadt sind wir alle, liebe Schwestern und Brüder. Und wir tragen die Hoffnung des ewigen Lebens dahin, wo Menschen nur noch schwarz sehen, und machen Mut, auf Gottes Zukunft zu vertrauen. Wo Menschen sich fürchten, den ersten Schritt auf andere zuzugehen, da nehmen wir sie bei der Hand. Wo Enttäuschung um sich greift, da lenken wir den Blick auf Gottes guten Segen hier und heute. Es ist kein Fels, wie unser Gott, singt Hanna. Wir rufen, Christus ist auferstanden. Halleluja. Und wir werden gewiss, dass Gott in jedem Ende einen neuen Anfang schenken kann. Und in diesem Glauben finden wir uns nicht ab mit den Ist-Zuständen dieser Welt und auch nicht unseres Lebens. Eine der schönsten Definitionen für das, was Christen sind, stammt von Christoph Blumhardt, übrigens auch einer der Frommen, der das vorbildlich zusammengehalten hat, Glauben sagen und Glauben tun, Christoph Blumhardt. Der hat mal gesagt, Christen, das sind Protestleute gegen den Tod. Protestleute gegen den Tod. Und das, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich wirklich gerne sein. Und gerne möchte ich das mit euch zusammen sein. Zusammen mit euch möchte ich den lebendigen Gott anbeten und seine Gerechtigkeit tun. Und dazu helfe uns der auferstandene Jesus jeden Tag neu. Amen. Amen.